Es ist jetzt schon mehrere Wochen her, dass unser soziales Leben sich geändert hat. Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice, Abgeschiedenheit. Die einzige Ausnahme ist mein allwöchentlicher Einkauf. Doch auch der ist eigentlich für einen Einzelhaushalt sehr schnell erledigt. Keine Berührungen im Alltag. Es gibt keinen realen Kontakt und vor allem auch keinen Blickkontakt mehr. So gut und praktisch die Videokonferenzen sind, das können die nicht hergeben. Plötzlich werden tiefer liegende Schichten einfach freigelegt. Mein Stresslevel sinkt einerseits und gleichzeitig steigt er auch wieder. Es kommt einfach ganz darauf an, wie sich die Umstände so entfalten. Und alles ist so unberechenbar geworden. Fragen tauchen mir auf. Wer sind denn hier wirklich die wichtigen Menschen in meinem Leben? Wo finde ich Halt? Warum bin ich alleine? Was bringt mir der nächste Tag? Und woher nehme ich auch die Motivation, Tag für Tag meinem Leben zu begegnen? Es besteht seit Corona im großen Teil damit, mir selbst zu begegnen. Und das ist ganz schön mühsam. Ich denke da an die unordentliche Ecke, die mich voll frustriert. Denn eigentlich bin ich ordentlich, denke ich. Bin ich's wirklich? Oder die Unlust, Sport zu machen. Obwohl ich jetzt so viel Zeit hätte, möchte ich es einfach nicht. Ich sitze daheim, ohne Corona, mit mir selbst. Diese Zeilen habe ich im April aufgeschrieben. Auch ich bin als junge Erwachsene von Corona betroffen. Für mich bedeutet es, dass sehr viel wegfällt. Zum einen in der Arbeit, weil manches einfach nicht durchführbar ist. Aber auch der Alltag in der Arbeit ändert sich. Die Fahrzeiten ins Büro fallen weg. Es gibt keine Gespräche mehr bei den Sitzungen. Und es wird so viel kürzer, effizienter, auch technischer. Es ist jetzt so modern, dass ich darüber hinaus aber auch einsam werde. Ja, es ist die Einsamkeit, dieses Gefühl, das aufgekommen ist, weil ich unfreiwillig alleine bin und die sozialen Kontakte einfach wegfallen. Und sogar da, wo man soziale Kontakte hat, reicht es nicht aus. Wenn ich an die Nachricht meiner besten Freundin denke, die super lang ist und ich kann sie überfliegen, so wie ich einen Artikel schnell mit den Augen streife. Es berührt aber nichts in mir und es entsteht auch keine Resonanz. Ich bekomme keine Energie. Schön, dass sie sich wieder mal gemeldet hat. Aber eigentlich fange ich damit jetzt nichts Großes an. Anstatt diese Emotion jetzt wegzuschieben und einfach zu ignorieren, gilt es umso mehr darauf zu achten und hinzuhören. Zuzuhören und wahrzunehmen. Wie geht's mir? Wie geht's mir denn wirklich? Nicht gut. Nicht gut. Ich vermisse Menschen. Und ich bin sehr sensibel, wenn es darum geht. Ich vermisse meine Familie und den Kontakt mit Freunden oder mit meinen Kollegen. Ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Wir als Menschen, wir sehnen uns nach gesunder Nähe, weil wir wollen gerne miteinander in Verbindung sein. Wir sind ja auf Beziehungen angelegt. Wir brauchen einander. Wir möchten geliebt sein. Und es tut uns gut, wenn andere uns brauchen. In einsamen Zeiten kommt also so eine tiefe Verletzlichkeit an die Oberfläche. Es ist diese Verletzlichkeit einer gebrochenen Welt, die Menschen voneinander trennt. Und da, wo ich alleine bin, fehlt Wärme, Nähe. Und das tut weh. In der Bibel steht, es ist nicht gut für den Menschen, alleine zu sein. Kann man nachlesen in 1. Mose 2, Vers 18. Ein so bekannter Text. Auf mich wirkt er eigentlich ironisch. Vor allem in den Momenten, wo ich mich isoliert und einsam fühle. Wenn man nun versucht, mit der Einsamkeit umzugehen und sie zu verdrängen oder zu vertreiben, gibt es ein Problem. Es hilft nicht. Sie wird nur noch intensiver. Und mir scheint, ich brauche unbedingt jemanden, damit es besser wird. Und dadurch frage ich mich, wer kann mir dabei helfen, diese Krise zu meistern? Ich will gern eine Geschichte teilen. Die kommt aus der Bibel. Es ist eine alte Geschichte. Und sie erzählt von einem wirklich einflussreichen Mann. Der hat im Zweistromland gelebt, das ist das heutige Irak. Er war damals gesehen wirklich der reichste Mann im Osten. Und wir wissen von ihm, dass er aufrichtig war, dass er gottesfürchtig war und sein Lebenswandel auch sehr vorbildlich. Heute würde man vielleicht sagen, ein echter Ehrenmann. Er half Leuten, die bedrückt wurden, er half Witwen oder ja, Armen. Und plötzlich bricht in seinem Leben das Schicksal über ihn herein. Sein Besitz wird ihm gestohlen. Naturkatastrophen vernichten einen großen Teil seiner Herde. Und auch seine Kinder sterben. Sie verlieren ihr Leben. Alle am selben Tag. Hiob verliert in so kurzer Zeit alles, was ihm lieb und wichtig war. Und als wäre es nicht schrecklich genug, Hiob wird auch noch krank. Hiob bekommt eine Krankheit, die galt damals als unheilbar. Er bekommt Lepra. Und ein Mensch mit Aussatz war ein Ausgestoßener. Da gab es keinen Platz mehr in der Gesellschaft. Und sogar seine Frau in seinem eigenen Haus hält diese Situation nicht aus. Und sie streitet mit ihm. Ihre Nerven liegen nun mal blank. Wie kann das auch sein, dass ihr Mann so verrückt ist und immer noch an seinem Gott festhält? Sie hat immerhin auch alle Kinder verloren. Und sie konfrontiert ihn damit. Kurze Zeit später kriegt Hiob Besuch von Freunden. Drei Freunde sind's. Die meinen es sehr gut mit ihm. Und sie versuchen ihr Bestes. Aber eigentlich ist das, was sie ihm sagen oder was sie ihm raten, nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Hiob war wirklich einsam in dieser Situation. Obwohl Menschen um ihn herum waren, kann ich mir vorstellen, dass er sich einsam gefühlt hat. Es ist so eine packende Geschichte und es gibt auch ein wirklich tiefes, ein ernstes Problem, das das Buch Hiob näher erläutert. Es ist die Frage nach dem Leid. Die Frage danach, warum gibt es Leid in dieser Welt? Und wenn es einen Gott gibt, warum lässt er dann Leid zu? Dieses zentrale Thema, die Theodizee, ist vielleicht heute jetzt nicht so stark in meinem Fokus. Aber ein wirklich, wirklich wertvoller Einblick wird gegeben, wenn man hinter die Kulissen schaut und mal in dem Buch Hiob Kapitel 1 und Kapitel 2 anschaut und einfach sieht, welche Kräfte da am Wirken sind. Es lohnt sich wirklich, dort einmal nachzulesen. Hiob hat von diesen Dingen nichts gewusst. Für Hiob war er einfach mitten in diese Situation hineingeworfen. Und ich frage mich, wie ist er mit diesem ganzen Leid oder mit dieser Krise, wie ist er da zurechtgekommen? Wie hat er das gemacht? Im Neuen Testament wird Hiob als ein Vorbild genannt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Er ist auf jeden Fall ein Vorbild. Er ist so zuversichtlich in dem, was er sagt. Hiob 19, Vers 25 ist ein ganz bekannter Text, wo Hiob eigentlich wie sein Credo ausspricht. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und auf dieser Erde hat er das letzte Wort. Woher hat denn Hiob so eine innere Kraft gehabt, dass er an seinen Werten, also hier an seinem Glauben im Konkreten, so festhalten kann, dass er diesen auslebt, obwohl die Situation so schrecklich ist? Und ich möchte gerne den Text aus dem Neuen Testament hier auch lesen. Denn Hiob ist ein Vorbild darin, dass er weiß, wie man sich mit Leid zurechtfinden kann. Jakobus 5, Vers 10 und Vers 11 lese ich dort. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbild für Geduld im Leiden. Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und ihr wisst, dass der Herr alles zu einem guten Ende führte. Denn er, der Herr, ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Diesem Text kommt ganz klar hervor, dass die Geduld Hiobs, sein Aushalten oder auch sein Durchhalten ein wichtiger Teil war. Das bedeutet zunächst einmal, dass ich in einer Krise akzeptiere, dass es keine schnelle oder keine einfache Lösung geben wird, sondern Geduld wird von mir gefordert. Inwiefern war denn Hiob geduldig? Wir haben gelesen, dass am Ende der Herr es zu einem guten Ende führte. Dieses gute Ende wird uns auch beschrieben im Hiob in Kapitel 42 und dort Verse 10 bis 17, wo Hiob eigentlich alles zurückbekommt, was er verloren hat. Ja, sogar noch mehr. Er bekommt den doppelten Besitz geschenkt. Er bekommt die Anerkennung von seiner Familie, von seinen früheren Freunden. Er wird in der Gesellschaft wieder angenommen. Außerdem bezeugen sie ihm ihr Beileid. Sie trösteten ihn. Sie bringen ihm Geschenke. Und sein Reichtum vermehrt sich wieder. Hiob bekommt auch wieder Kinder geschenkt. Seine Töchter werden die schönsten Frauen im ganzen Land. Und sie erben gemeinsam mit ihren Brüdern. Das war eine sehr, sehr besondere Tatsache. Hiob sieht sogar noch seine Enkelkinder und Urenkelkinder und noch viel mehr seiner Familie und lebt viele Jahre danach noch ein erfülltes Leben. Dieses Ende hat Hiob gesehen. Ja, er hatte Geduld nötig, um auf ein Ende zu warten. Und ich denke, was kann ihm jetzt geholfen haben, dass er darauf gewartet hat so lange? Woher wusste er, dass es wieder gut wird? Ich glaube, er hat an Gott festgehalten und sein Glaube hat ihm geholfen. Er rechnete mit einem guten Ende. Vielleicht wusste er nicht, dass es so ein Ende wird, aber er rechnete damit, dass Gott so ist, wie er es gesagt hat. Dass er mitfühlend ist, dass er barmherzig ist. Ja, Barmherzigkeit ist vielleicht jetzt ein altes Wort, aber ich würde es mal so beschreiben, es geht darum, Gott ist einfach großzügig und sein Herz ist warm. Das wusste Hiob und darauf hat Hiob auch gesetzt. Diese Kenntnis über Gott, wie er ist, hat Hiob schon lange vor der Krise gewonnen. Ja, für ihn war der Reichtum eigentlich nicht so selbstverständlich. Es war nicht ein Zeichen von seiner Effektivität oder von seiner Klugheit. Er hat es wirklich als Segen betrachtet. In Hiob 1, Vers 20 stehen diese sehr bekannten Worte: Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Hier sehen wir seine Haltung gegenüber dem Besitz. Er hat es empfangen und hat Gott dafür auch gelobt und die Ehre gegeben. Ich finde, das ist wirklich ein starkes Vorbild. Wer bedankt sich bei Gott für das Gehalt, für den Reichtum, für das Haus, für Freunde, für den Besitz, für Familie? Manche Menschen suchen Gott erst dann, wenn sie Probleme haben. Aber Hiobs Glaube an Gott begann schon in den guten Zeiten. Er war ja mit Gott schon verbunden. Und er lebte auch so, wie es Gott gefällt. Wie wir vorher gesehen haben, imitierte er eigentlich Gottes Wesen. Er half Leuten, die das brauchen. Er war selber mitfühlend. Er war barmherzig zu anderen. Und als das Leid ihn trifft und seine Familie, da sehen wir gerade auch in der Situation mit seiner Frau, inmitten von Leid gibt es keine neutrale Position mehr. Entweder man klagt Gott an und geht von ihm weg oder man geht zu ihm hin. Manche versuchen es in Krisen, selbst stark zu sein. Und Hiob tat das nicht. Hiob hat eigentlich eine ganz andere Erfahrung gemacht. In der Krise hat er erlebt, dass er am Ende war und dass Gott ihn nicht allein gelassen hat. Aber er hat nicht erlebt, dass es umsonst war, sich auf Gott zu verlassen, sondern dass er Gott besser erkennen musste, um sich auf ihn zu verlassen. Er sagt am Ende nämlich von seiner Krankheit und von seinem Leiden, sagt er, ich kannte dich eigentlich nur vom Hörensagen. Ich habe von dir gewusst, ich habe auch mein Leben mit dir geführt, aber so richtig nah habe ich dich noch nicht erlebt. So wirklich gesehen hatte ich dich nicht. In der Krise aber, da sieht er, wie Gott wirklich ist. Als ihm nichts mehr blieb, als er gar nichts mehr hatte, außer Gott, da hat er ihn. Er hat Gott und damit hat er alles, was er braucht. Er hat die Kraft, diese innere Kraft, diese innere Stärke. Das war nicht Hiobs Kraft, sondern es war Gottes Kraft. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist Gottes Kraft, die wir am meisten dann erleben, wenn wir keine Kraft mehr in uns finden. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. So die Worte aus 2. Korinther 12, Vers 9. Für Gott ist eigentlich unsere Not die größte Chance. Weil in diesen Momenten hat er eine Möglichkeit gewonnen, uns zu zeigen, dass er wirklich stark ist, dass er uns wirklich halten kann. Wenn wir die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, weil wir sie brauchen, dann wächst in uns eine innere Stärke, eine innere Kraft, die uns keiner nehmen kann, die keine Krise und keine Umstände und keine Naturkatastrophen mehr zerstören kann. Es ist die Kraft Gottes, nicht positives Denken, die bleiben wird. Gott bleibt Gott. Er ist kein Mensch. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott nicht müde wird, dass Gott nicht krank wird, dass Gott nicht zu beschäftigt ist, um sich Zeit für uns zu nehmen. Oder auch, dass er keine Ressourcen hat, um uns zu helfen, um uns zu unterstützen. Gott ist derselbe wie zu der Zeit, als Hiob gelebt hat. Ich denke, dass die aktuelle Krise einen großen Raum bietet. Für mich ist es ein Übungsraum, um eine tiefere Erfahrung mit Gott zu machen. Denn letztlich ist es so, dass Gott auch sieht, was uns bewegt. Und wenn er das sieht, dann bewegt es ihn auch. Das macht seine Barmherzigkeit aus, sein Mitgefühl. Gott liebt uns. Und wir dürfen uns so begegnen, uns selbst, so wie er uns begegnet. Mir ist das nicht leicht gefallen. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, wieso es mir so schwer fällt, meinen Alltag zu meistern. Wie begegne ich denn mir selbst? Das ist die Frage. Welche Haltung nehme ich ein? Mit meiner besten Freundin bin ich freundlich oder ich bin neugierig. Ich versuche herauszufinden, wenn es ihr nicht gut geht, was ihr denn helfen würde. Wir sind viel gnädiger mit unseren guten Freunden als mit uns selbst. Und es bedeutet, gnädig mit sich selbst zu sein, wenn man erkennt, dass es einfach nicht fair ist zu erwarten, dass ich so funktioniere, wie ich sonst funktioniert habe, weil es ist eben auch nicht so wie sonst. Es ist eine besondere Situation und sie fordert heraus. Es geht so viel Energie pro Tag darauf, diese Situation zu meistern und sie zu bewältigen. Und das ist okay. Es ist so wichtig, wahrzunehmen, was da ist, wirklich zu spüren, hinzuschauen. Das ist so entscheidend. Und ich habe bei mir gemerkt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Einsamkeit und Alleinsein. In der Einsamkeit ist mein größter Wunsch, dass die Einsamkeit aufhört, dass sie verschwindet. Und das Gefühl, dass ich Menschen brauche, um dieses Ziel zu erreichen. Aber je mehr ich das versuche, oder wie ich schon vor am Anfang auch gesagt habe, wenn ich es versuche zu verdrängen und extra nicht dieses Bedürfnis zu haben, dann löst das meine Einsamkeit nicht. Aber Alleinsein gibt mir die Möglichkeit, zu gestalten und zu handeln. Wenn ich die beiden Wörter miteinander betrachte, dann gibt es einen Unterschied, weil Einsamkeit ist ein Gefühl und Alleinsein ist ein Zustand. Und ich kann zum Beispiel allein in meinem Büro sein, aber mich nicht einsam fühlen. Das ist möglich. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, damit umzugehen oder auch zu handeln. Es bietet mir einen Gestaltungsraum. Und mir wurde damals auch vorgeschlagen, Shaina, wie wäre es, wenn du dir ein neues Ziel überlegst, wo du ganz bewusst investierst in den Kontakt mit anderen, versuche Verbindung aufzubauen, auf andere zuzugehen und auch den Kontakt zu suchen. Ich habe das ausprobiert und die Beziehungen zu stärken und auch für jemanden da zu sein, hat mir so viel gegeben. Es gibt da unglaublich viele kreative Wege, wie man das machen kann. Ich bin im Frühling sehr oft spazieren gegangen und auch lange spazieren gegangen. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass unser Waldboden voll mit Bärlauch ist. Und ich habe angefangen, Bärlauch zu sammeln und daraus Pesto zu machen. Das Pesto habe ich Nachbarn vor die Tür gestellt oder Freunden vorbeigebracht und kontaktlos übergeben. Ich habe Kekse gebacken und ich habe die per Post verschickt und anschließend haben wir eine Videokonferenz gemacht, wo wir gemeinsam Kekse gegessen und Tee getrunken haben. Ja, die Perspektive ist einfach komplett anders. Die Fragestellungen verändern sich. Auf einmal kann ich mir einfach die Frage stellen, wer braucht mich denn? Wer braucht meine Hilfe? Wem möchte ich meine Aufmerksamkeit schenken? Für wen kann ich da sein? Ja, ich glaube, dass dieses Potenzial oder diese Vielfalt darin liegt, welche Haltung man zu der aktuellen Situation und Krise einnimmt. Anstatt auf einen Brief zu warten, kann ich selbst einen schreiben. Meine Hoffnung ist, dass wir einen Weg finden, wie in dieser Situation damit umzugehen ist. Anstelle, dass wir darauf hoffen, dass Corona geht. Und ich muss auch ehrlich sein an der Stelle, mir ist das nicht gelungen, weil ich irgendwie besonders bin. Am Anfang habe ich kein Licht am Ende vom Tunnel gesehen. Aber es ist durch die Fokussierung auf Jesus und auch auf gemeinsame Zeit mit ihm wirklich darauf angekommen, mit der Zeit auch Hilfe von ihm zu bekommen oder auch anzunehmen, zu erkennen, damit ich mit mir gnädig umgehen kann, muss ich erst einmal annehmen, was mir Gott schenken will. Seine Liebe muss einfach mal durchsickern. Und dann kann ich auch anderen Hilfe geben. Es tut mir so gut zu sehen, dass Gott unglaublich empathisch ist. Es ist ein wunderbarer Gedanke, dass Jesus Leid und auch Schmerzen, die wir ertragen müssen, kennt. Alles, was wir erleben, hat er auch erlebt. Jesus ist berührt davon. Das bewegt mich. Und es tut gut, gerade wenn man in einer Krise ist. Jesus hat auch ein Vorbild hinterlassen. Er wählte ganz bewusst Abgeschiedenheit, um mit seinem Vater im Gebet zu sprechen. Er hat das Alleinsein ausgewählt und gesucht, um mit Gott Verbindung aufzubauen. Und darin ist er mir ein Vorbild auch geworden. Ich kann Gott ehrlich sagen, was mich bewegt oder auch was mich stört. Und im Gebet auch zu ihm sagen, wenn du freundlich bist, dann Gott, dann sei freundlich zu mir. Wir können in der Bibel auch nachlesen, wie Männer und Frauen ihre Emotionen einfach Gott vorgetragen haben. Das sind die Psalmen. Eigentlich sind es Lieder, aber in diesen Liedern finden wir auch so wie Gebete, die vor Gott gelegt wurden. Ich möchte gern abschließend aus dem Psalm 139 ein paar Verse vorlesen. Da heißt es, wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Du weißt auch, was ich sagen möchte, noch bevor ich ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir. Du legst deine schützende Hand auf mich. Gott ist da, bei mir, bei ihnen. Wir sind nicht allein. Es gibt Hoffnung. Psalm 46, Vers 2 sagt, dass Gott unsere Zuflucht ist, unsere Stärke. Er hat sich als Hilfe in der Not bewährt. Ich bin sicher, Gott wird uns für diese Situation Kraft schenken. Ich habe Hoffnung für die Zukunft, denn das, was wir erleben, ist nicht das Ende. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Es kommt eine Zeit, in der werden wir Gemeinschaft erleben, und zwar für immer. Am liebsten wäre mir, sie käme sehr bald. Komm, Herr Jesus. Komm. Die Gnade des Herrn Jesus soll euch begleiten. Amen. Ich lade ein, dass wir noch miteinander beten. Unser Vater im Himmel, du weißt, was es bedeutet, dass wir seit Monaten in einer Krise sind. Und ich möchte dich heute dafür bitten, dass das Vorbild von Hiob uns Orientierung schenkt, wie wir damit umgehen können. Hilf uns, aufeinander zuzugehen, füreinander da zu sein. Und schenk uns Kraft, wo unsere Kraft ausgegangen ist. Ich danke dir für Jesus und für das Vorbild, das er uns auch schenkt. Dass diese Zeit, die jetzt vielleicht negativ besetzt ist, eine Chance bietet, um auch näher mit dir zu sein und von dir auch zu empfangen, was wir nötig haben. Bitte segne uns alle. Amen.